Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Sie haben es gehört, Sie hören das Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Und dieses Klinikenradio kann in den aktuellen Tagen und Monaten nicht nur irgendein Jubiläum feiern, sondern ein ganz besonderes. 44 Jahre besteht das Klinikenradio nun schon und ich bin mir sicher, das ist eine außergewöhnlich lange Zeit. Insbesondere für einen Verein, der von Anfang an auf ehrenamtliches und freiwilliges Engagement gesetzt hat und dessen Konto zudem zwar nicht ganz leer, aber auch eben auch nicht ganz prall gefüllt ist. Seit über 40 Jahren engagieren sich nun also Ehrenamtliche für diesen Verein und bringen das Klinikenradio immer wieder in neuen Situationen und Ansätzen weiter. Und ich glaube, dass auch das der ausschlaggebende Punkt ist, warum das Klinikenradio schon so lange existieren kann, weil es immer wieder neue Gesichter oder im Fall des Radios auch neue Stimmen gab, die neue Ideen mit sich brachten und die versucht haben, neue Wege zu gehen. Und über 30 Jahre lang war ein Mann, den ich jetzt am Telefon begrüßen darf, nicht nur Mitglied dieses Klinikenradios, nicht nur Teil davon, sondern auch Vorstand und Ideengeber für zahlreiche Projekte. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Erich Reidinger.
Ja, hallo lieber Tim Mobacher, hier ist der Erich Reidinger. Ich grüße zunächst mal alle Ihre Hörerinnen und Hörer im Krankenhaus Bietigheim, im Klinikum Ludwigsburg, in Marbach und Vaihingen-Enz. Wünsche eine gute Sendung und vorab schon mal auf alle Fälle gute Besserung.
Da kann ich mich nur anschließen, denn das ist ja seit vielen Jahren, seit diesen 4 Jahrzehnten das Ziel des Klinikenradios, eben den Patienten den Alltag im Krankenhaus, so gut es eben möglich ist in der Situation, zu erleichtern. Herr Reidinger, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat soweit. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, 40 Jahre Klinikenradio, davon waren Sie mehr als 30 Jahre mit dabei. Das ist eine sehr lange Zeit, auch für Sie. Und Sie sind sogar in den Anfängen mit dabei gewesen, zumindest fast. Wie fing das denn damals eigentlich alles an mit dem Klinikenradio?
Ja, die Geschichte ging los. Ich sage jetzt mal kurz mal, wie lange ich dabei war. Ich war genau dabei, 31 Jahre und 2 Monate, war fast von Anfang an dabei. Es ging los, vom ersten Tag an war ich nicht dabei, am 29. März 1977. Und der damalige Journalist bei der Bietigheimer Zeitung, Alfred Drossel, dessen Mutter lag im Krankenhaus Bietigheim, damals noch städtisch, und die lag längere Zeit drin und dann hatte er diese Hörkissen gesehen, wo dann 2 Radiosender liefen. Und dann hat er gemeint, da müsste man doch eigentlich irgendwie was machen können, was individuell ist für die kranken Damen und Herren, weil man dann doch abgelenkt ist. Die Besuchszeiten waren eingeschränkter wie heute und hat dann Kontakt aufgenommen mit dem Verwaltungsleiter und dem technischen Leiter vom Krankenhaus, Verwaltungsleiter damals Herr Holzwart, technischer Leiter Herr Alfred Drossel. So hat es damals angefangen, die Idee. Und dann haben die losgelegt.
Dafür braucht sie aber natürlich Manneskraft oder auch weibliche Unterstützung für dieses Projekt. Denn natürlich braucht ein Radio Moderatoren und Redakteure, die alles vorbereiten und im Hintergrund fleißig arbeiten. Wie hat man die denn damals gefunden? Wissen Sie dazu etwas?
Ja, man hat damals bewusst gesagt, man möchte ehrenamtliche Leute, die das machen, neben ihrem beruflichen Dasein, neben der Freizeit, die alle beruflich mit dem Krankenhaus nichts zu tun haben. Und hat dann über die Bietigheimer Zeitung, gab ja noch kein Internet und keine sozialen Medien, hat dann Leute gesucht. Es war so im März rum oder kurz vor März 77. Es haben sich dann wohl auch welche beworben. Die wurden halt, ich sage es einfach mal so, da wurde halt quasi sozusagen jeder genommen und die mussten auch keine Prüfung machen und keine Testsendung und gar nichts. Und das waren dann am Anfang, soweit ich mich erinnern kann oder gehört habe, waren das dann 4 Personen, ein Ehepaar und dann noch 2 andere Personen. Und die haben dann losgelegt. Und ich hatte damals zwar diesen Artikel gelesen, habe mir das irgendwie zur Seite gelegt und habe so ein halbes Jahr später dann wieder diesen Artikel gelesen und dann wurde bei mir im Gehirn einiges aktiviert und habe ich gedacht, ja, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich hatte aber diesen Mut nicht irgendwie da mich zu bewerben, weil ich von Haus aus ein schüchterner Mensch war. Und dann habe ich es aber doch gewagt und habe dann überlegt, ich frage einfach mal an und habe den Verwaltungsleiter angeschrieben, was denn aus diesem Krankenhausrundfunk, wie er damals hieß, geworden ist. Und es kam dann die Antwort vom Herrn Holzwald, der Verwaltungsleiter, dass da eine Sendung immer dienstags läuft zwischen 19 und 21 Uhr. Hat dann erzählt, dass da 3 verschiedene Sendungen sind und hat mir dann überraschenderweise eine Sendung angeboten, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und war dann auch ganz perplex und habe aber überlegt, okay, mich reizt sowas, aber ich kann es alleine nicht machen Und dann habe ich meine damalige Studienkollegin überredet, dass sie mit mir Moderation macht. Sie war aber nur bereit, wenn man was ablesen muss, ansonsten freisprechen nicht. Und dann habe ich einen früheren Klassenkamerad noch angesprochen, ob er eventuell dann halt mit Technik was machen könnte.
Es zeigt sich aber doch anhand der Zahl der Unterstützer damals, die zusammenkamen, um dieses Klinikradio auch vollends aufzuziehen, dass es eben noch wirklich in den Kinderschuhen steckte. Und auch Sie haben, wie Sie gerade gesagt haben, nicht sofort darauf reagiert, auf die Annonce damals, und haben sich eher noch im Hintergrund gehalten. Jetzt nahm das aber alles seinen Lauf. Und wenn ich so zurückdenke an meine Anfänge beim Klinikradio, da habe ich mich damals im Internet umgesehen gehabt nach einem Radiosender, der sich eben ehrenamtlich engagiert, der auf ehrenamtlicher Basis stattfindet und bei dem man eben auch als Laie, als Amateure, die wir nun sind und waren, mitmachen kann. Und dann habe ich mich entsprechend gemeldet per E-Mail. Das war ja bei Ihnen, wie Sie eben erzählt haben, schon ganz anders damals, logischerweise. Ja. Und allgemein, technisch hat sich seither viel verändert. Wie sah denn damals die Grundausstattung des Klinikradios Radios aus?
Ja, sage ich noch gleich was zu. Ich wollte Ihnen noch was anderes sagen. Ich habe dann den Verwaltungsleiter dann angeschrieben, habe gesagt, wir sind bereit, da mitzumachen. Und dann mussten wir damals noch, wir waren, glaube ich, das erste Team, also die Studienkollegin und der Freund, der Klassenkamerad, wir mussten dann eine kurze Probesendung abliefern bei dem Verwaltungsleiter. Und dann hat es geheißen, okay, wir nehmen euch, es ist noch ein älterer Herr da, der auch mitmischt nochmal, und dann wurde ein zweiter Sendetag eingerechnet. So, das nochmal, wie es dann richtig überhaupt losging. Mhm. Und die erste Sendung war bei mir am Freitag, dem 13. Januar 1978, total aufgeregt. Ich hatte noch meine Mandeln, die waren leicht geschwollen. Auf einmal stand dann der Oberbürgermeister List im Studio, beziehungsweise es war ja gar kein richtiges Studio. Und das werde ich jetzt auch nie vergessen, aber es war dann echt gut.
Das Zeug von Mut, am Freitag, den 13. zu starten mit einer Sendung, das ist schon nicht ohne.
Ja, und es war eine Live-Sendung und wir waren alle total aufgeregt und waren natürlich... Jetzt, weil Sie ja gefragt haben zu der technischen Ausstattung. Und war natürlich, wenn man dann das so liest, Krankenhaus, Rundfunk und so weiter in der Zeitung, und dann hat man sich beworben, dann hat man so gewisse Erwartungen gehabt und dann kam der erste Schock sozusagen. Irgendwo im vierten Stock war damals ein Konferenzraum im Krankenhaus Bietigheim, und da war irgendwo im Eck in einem Einbauschrank, den es im jetzigen Studio auch noch gibt, aber es war im vierten OG. Dann haben wir jetzt nach dem Studio immer gesucht und dann machte der technische Leiter den Schrank auf. Das teuerste, was damals vorhanden war, war so ein graues Sennheiser-Mikrofon, ein ganz billiger Kassettenrekorder, so einen ganz kleinen, schmalen, und ein Dual-Plattenspieler. Das war, und ein ganz einfaches Mischpult, ja.
Also quasi gerade die Grundausrüstung, kann man sagen.
Absolut super kleine Mini-Grundausstattung, das war eine Enttäuschung, aber... Es kommt nicht, die Erfahrung im Laufe der Jahre, es kommt nicht auf die Technik an, sondern auf die Menschen, die davor sitzen und deren Engagement und deren Herzblut sie da reinbringen.
Das heißt also, wenn Sie sagen, die Technik war eine, die damals vorhandene technische Ausrüstung war eine Enttäuschung, dann hatten Sie sich schon ein bisschen mehr darunter vorgestellt unter diesem Begriff Klinikenradio.
Ja, ich dachte, wenn die jetzt sowas irgendwie schon in die Öffentlichkeit gehen, dass so eine gewisse Grundausstattung für damalige Verhältnisse, also größeres Mischpult, zwei Plattenspieler, Mikrofon und so vorhanden ist, vielleicht auch sogar noch mit Glasscheibe und Sprechkabine, so, das war schon eine gewisse Vorstellung und das war dann also schon irgendwie sehr enttäuschend.
War das gerade in Ihren Anfängen dann für Sie auch eine Herausforderung, mit eben dieser wirklich sehr beschränkten und nicht allzu üppigen Technik dann auch das Beste aus den Sendungen zu machen und diese Sendungen zu fahren, sich da einzuarbeiten? Oder würden Sie aus heutiger Sicht sagen, gerade das war wichtig, um eben dahinter zu kommen, dass Radio doch nicht von der Technik abhängt?
Ja, das Letzte, was Sie gesagt haben, dem würde ich mich also anschließen. Das war sehr, sehr wichtig, dass man das so dann auch sich alles sozusagen erarbeiten musste und gucken musste, was kann man mit dem Wenigen am besten daraus machen. Und dann sind einfach die Ideen gesprudelt. Ich war dann ein junger Mensch und wir alle waren dann jung und wie gesagt, dann waren wir halt unwahrscheinlich aufgeregt und angespannt. Es war ja eine Live-Sendung und dann stand auf einmal der langjährige Oberbürgermeister Manfred List neben mir im Studio, sagte, er wäre gerade hier im Hause, weil er in Personalversammlung ist. Und dann waren wir so ganz irgendwie noch mehr aufgeregter und dann irgend so ein Mitarbeiter da, den ich damals nicht kannte, der war von der ersten Stunde dabei, der hat einen bloß angegrinst, hat aber sich gar nicht vorgestellt. Und wir waren dann irgendwie verunsichert und seitdem ist quasi die gute Zusammenarbeit mit dem Herrn List, der ein absoluter Förderer und wichtiger Mann des Klinikenradios war, gewachsen. Und er hat uns auf allen Seiten unterstützt.
Jetzt haben Sie erzählt, dass eben gerade diese erste Live-Sendung sehr aufregend war, weil man es bisher nicht kannte. Man stand quasi unter diesem Druck. Es hatte auch so diesen offiziellen Charakter, dass man dachte, um Gottes Willen, jetzt bloß nichts falsch machen. Und ohnehin war es eben eine sehr ungewohnte Situation für Sie damals, denn wer hatte schon zuvor dann eben mal Radio gemacht oder eine Sendung moderiert? Hatten Sie damals auch gleich Kontakt zu den Hörern? Bekamen Sie auf diese erste Sendung gleich Rückmeldungen?
Wir haben auch die erste Meldung keine Rücksendung bekommen. Also es kam dann natürlich auch noch der Alfred Drossel, da kam auch ein Bild in der Zeitung von uns und ein Artikel, und dass jetzt halt das Krankenhausradio oder Krankenhausrundfunk, wie es damals hieß, noch mit einem zweiten Sendetag auf Sendung geht. Wir hatten da keine Reaktion und es war auch noch nicht technisch noch gar nicht so möglich. Also wir hatten auch quasi, glaube ich, in den ersten Monaten gar kein Telefon, wo man anrufen konnte, geschweige denn das Telefon über Sendung zu schicken. Das war damals noch nicht gegeben.
Also alles noch sehr sparsam und dementsprechend musste man eben mit der minimalen Ausstattung auskommen. Im weiteren Verlauf, ich denke, da kamen dann die Hörer immer mehr auch an Bord und haben eben zugehört und vielleicht sich auch mal gemeldet und gesagt, hier, das würde ich an eurer Stelle ändern, das hätte ich jetzt in dem Fall anders gemacht. Wie sah denn dieser Kontakt zu den Hörern damals im Genauen aus im Laufe der 30 Jahre, die sie ja Teil des Linienradios waren?
Ja, wir haben natürlich dann gewusst vom großen Rundfunk in Anführungszeichen, dass natürlich der Kontakt zum Hörer sehr, sehr wichtig ist. Damals lief ja beim damaligen SDR, also Süddeutscher Rundfunk, lief ja immer eine ganz beliebte Sendung, Sie wünschen, wir spielen, von 11 bis 12, wo die Hörer anrufen konnten, sich was wünschen konnten und dann auch teilweise Interviews über den Sender geschickt wurden. Und in der Richtung haben wir natürlich dann auch unsere Ideen entwickelt, und wir hatten auch einen, wo wir immer die offenen Türen eingelaufen haben. Das war der damalige technische Leiter, der Herr Walter Kunze, der leider nicht mehr lebt, der ist dann auch später gestorben, aber der hat uns immer unterstützt, auch teilweise gegen den damaligen Verwaltungsleiter, weil dem ging es ja immer dann ums Geld. Und dann haben wir geschafft, dass wir so ein Telefon bekommen haben, wo die Hörer anrufen konnten, und später auch mit irgendeinem Gerät, ich weiß nicht mehr, was es genau war, konnten wir dann auch einzelne Gespräche über den Sender schicken.
Sie haben eben den Südwestrundfunk angesprochen, damals sicherlich noch Süddeutscher Rundfunk dementsprechend.
Ja, SDR, Süddeutscher Rundfunk
damals. SDR. Ja. Und natürlich ermittelt ein solch großer Sender, der ja wirklich das alles professionell macht und betreibt, seine Zuhörerzahlen. War das damals auch möglich für das Klinikenradio, den Krankenhausrundfunk?
Ja, wir hatten insofern nicht die Zuhörerzahl, das hatten wir auch immer mal wieder probiert, das wäre irgendwie technisch, glaube ich, gegangen, aber sehr aufwendig. Aber was wir immer wieder gemacht haben, über mehrere Jahre verteilt, wir haben sozusagen Fragebögen ausgearbeitet, wo man Antworten ankreuzen konnte, wo man aber auch selber was hinschreiben konnte, in DIN A4-Format. Und die wurden dann verteilt übers Abendessen von den Damen und Herren, damals nur im Krankenhaus Bietigheim. Das haben wir über mehrere Jahre gemacht und es kam dann raus, dass etwa zwei Drittel zuhören, über 80% oder noch mehr so eine Einrichtung begrüßen und sich auch persönlich angesprochen fühlten. Und es kam der Wunsch heraus, weil damals waren die Besuchszeiten sehr eng, also Samstag war zum Beispiel gar keine Besuchszeit, da war alles noch viel strenger. Und dann hat sich auch die große Mehrheit gewünscht, dass zum Beispiel Samstagnachmittags an dem langen Tag, wo es langweilig ist, auch eine Sendung gefahren wird, was wir dann auch angefangen haben, nicht zwar jeden Samstag von 14 bis 16 Uhr, in dem jetzigen Studio, was damals ein Konferenzraum war. Da sind wir dann im Laufe der Zeit auch umgezogen. Und da war dann auch, haben uns die Leute, die gehen konnten, die haben uns dann auch besucht. Also diese Auswertung, diese Umfragen, da müsste mal der Herr Mohrbacher bei den Kolleginnen und Kollegen nachfragen, die schon länger dabei sind. Die gibt es auch in schriftlicher Form irgendwo in den Akten beim Klinikenradio.
Die Hörer konnten also vorbeikommen, die Sendungen besuchen und der Kontakt war auf jeden Fall da, aber eben eher physisch, als dass man in den Zahlen ausdrücken konnte. Wie würden Sie einschätzen, hat sich die Sache mit den Musikwünschen, also das Klinikenradio hat ja schon immer sehr auf Musikwünsche gesetzt, hat gesagt, Musik hilft heilen, das war quasi das übergreifende Motto, ja. Und hat natürlich dementsprechend auch angeboten, dass Hörer bzw. deren Angehörige Musikwünsche und Grüße übermitteln lassen können. Ja. Musikwünsche, wie haben Sie damals von diesen erfahren und wie wurden die quasi entsprechend eingesammelt?
Ja, da gab es verschiedene Variationen, die wir ausprobiert haben. Also wir haben dann teilweise, je nachdem wer Sendung hatte, wir hatten ja wie gesagt dienstags, donnerstags immer Sendung von 19 bis 21 Uhr. Wir haben dann im Laufe der Zeit immer mehr Werbung gemacht, um auch wieder neue Leute an Land zu ziehen, sozusagen in Anführungszeichen. Und dann mussten halt manche haben es freiwillig gemacht, die haben dann für ihre Sendung 10 Musiktitel auf einen Zettel geschrieben, den ein paar Mal kopiert und dann sind sie unten im Eingangsbereich zum Beispiel, wo die Besucher reinkamen, da haben sie die Leute gefragt, das muss man natürlich 100-mal sagen, heute Abend ist eine Sendung, möchten Sie für Ihren Patienten was wünschen? Und dann haben sie halt das per Hand ausgefüllt und dann rausgesucht und dann wurde das gespielt und dann natürlich oft mit Überraschung für den Kranken, der zuhörte, weil er gar nicht wusste, dass sein Besucher auch einen Wunsch hinterlassen hat. Das war die eine Variante. Die andere Variante war dann, dass wir draufgekommen sind, da habe ich diese Idee gehabt, solche Wunschzettel, die man regelmäßig austeilt und dann auf der Wunschzettel noch irgendwie Werbung macht, dadurch einen Sponsor an Land zieht und dann halt die Wunschzettel immer wieder im Krankenhaus verteilt. Und dann kam dann auch Rückmeldungen mit diesen Wunschzetteln. Und dann in der späteren Phase, also kurz bevor ich aufgehört habe, natürlich der Anrufbeantworter rund um die Uhr, auf den man dann Wünsche aufsprechen konnte.
Würden Sie sagen, dass das Klinikenradio im Laufe der Zeit, die Sie dabei waren, immer besser angenommen wurde oder eher schlechter, weil dann eben auch Alternativen und eben, es hieß immer früher, das habe ich in den diversen Berichten gelesen, die ich in der Vorbereitung mir durchgeschaut habe, wurde vom dritten Programm das Klinikenradio gesprochen. Dann traten ja quasi irgendwann eher Fernsehsender an diese Stelle, die sich auch dritte Programme nannten. Machte das dem Klinikenradio es eher schwerer oder auch in gewisser Weise leichter, sich zu behaupten?
Also so spontane Antwort würde ich sagen, schwer. Also die ersten Jahre von 77 sicherlich bis 86, bis die ersten Privatsender kamen, waren absolut top und auch einfach. Da gab es nur zwei Programme in den Hörkissen, das waren so richtige Kissen, wo die Leute drauf liegen konnten oder auch später so eine Art Telefonhörer. Und da gab es ja nichts anderes und wenn wir draufgegangen sind, dann haben wir einfach diesen Sender, der drauf war, abgeschaltet und dann waren wir drauf. Und in bestimmten Räumen hat man uns auch per Deckenlautsprecher hören können, ja. Da, also bis 86, als die Privatsender losgingen, war das wirklich top. Und dann sind natürlich die Privatsender immer mehr in den Vordergrund getreten. Parallel dazu ist natürlich die technische Entwicklung im Krankenhaus immer besser geworden. Auch mit Bildschirmen am Nachtschränkchen und anderen Dingen. Ja. Und dann wurden immer mehr dann Hörmöglichkeiten gegeben. Auf der anderen Seite kam noch dieser Kostendruck, der ja immer leider da ist im Krankenhauswesen. Ich bin da absolut ganz dagegen, weil der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen und nicht irgendwie eine Fallzahl für irgendwelche Operationen oder andere Dinge. Das heißt, die Verweildauer wurde immer kürzer, dann wurden teilweise wieder Betten abgebaut, später wurden sie in einem anderen Bereich wieder neue Betten installiert. Das heißt, die Verweildauer wurde immer kürzer und dadurch natürlich, wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, muss er erstmal von so einer Einrichtung erfahren. Und wenn er dann mal eine Operation oder so hinter sich hat, dann hat er mal die Sendung gehört, ein, zwei Sendungen, und dann musste er aber auch schon wieder gehen, weil die Verweildauer, wie gesagt, so kurz war. Wenn er was erfahren hat über das Krankenhausradio und gehört hat, dann war eigentlich vom Grundsatz her immer die Begeisterung da.
Es arbeiten also zwei Faktoren quasi gegeneinander. Zum einen das Krankenhaus, das eben auch auf die Kosten schauen musste und eben sagte, entsprechend des gesellschaftlichen Drucks, wir können den Patienten nicht so lange quasi hier behalten, nicht so lange beherbergen. Andererseits das Klinikenradio, das eben versucht hat, immer wieder den Kontakt zu den Hörern und zu den Patienten des Krankenhauses aufzubauen.
Ja.
Gab es denn, das ist ja wie das Leben so spielt, gibt es immer wieder Menschen, die eben etwas häufiger ins Krankenhaus müssen als andere und dann womöglich noch ins gleiche Krankenhaus, in das, wo eben das Klinikenradio empfangbar war. Gab es Patienten, zu denen sich im Laufe der Zeit eine engere Bindung entwickelt hat, also die man häufiger traf und die dann auch wirklich gute Freunde wurden?
Ja, das ganz also spontan fällt mir jetzt ein, der von uns genannte liebe Opa Balzer, das war ein älterer Herr, der hatte wohl Probleme mit Zucker und war dann immer wieder auch in Rollstuhl gefesselt, war mal wieder im Krankenhaus und der kam relativ öfters immer mal wieder und kam immer, auch wenn er mit dem Rollstuhl alleine unterwegs war, aber er kam immer zu uns runter ins Erdgeschoss, ins Studio oder auch bei Sondersendungen, die wir auch innerhalb des Krankenhauses gefahren haben, vorne aus dem Bereich von der Cafeteria bzw. von der Kantine. Das war zum Beispiel so einer. Also es gab immer mal wieder welche, die leider öfters ins Krankenhaus mussten, aber der Opa Walzer war ein ganz besonders lieber Mensch, der uns immer wieder besucht hat.
Kommen wir nun ein bisschen zu Ihrem persönlichen Engagement, zu Ihrer Rolle, die Sie gespielt haben in all den Jahren Krankenhausrundfunk bzw. dann später Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Sie haben 78, 77 so im Übergang angefangen und haben dann eben diese erste Sendung bekommen. Dieser zweite Sendetag wurde mehr oder weniger auch für Sie geschaffen. Was waren zuallererst Ihre Aufgaben?
Ja, die allererste Aufgabe war natürlich, wie gesagt, diese Probesendung, die wir abgeliefert haben. Und dann war uns klar, wir brauchen einen Sendeablaufplan, also Musik. Dann macht man eine Struktur, was soll alles rein. Also wir hatten 2 Stunden Sendung. Wie gesagt, ich war ja mit 3 Leuten, mit der Studienfreundin und mit dem Klaus, der dann die Technik machte. Und dann haben wir, also meine erste Sendung hieß Musikdessert. Und wir hatten da auch einen Instrumentaltitel als Jingle, als Erkennungsmelodie. Und die 2. Stunde war dann immer die Oldie-Sendung, die hieß bei mir, ein Oldie kommt selten allein. Und dann hatten wir auch kleine Quizze eingebaut. Und am Anfang war das noch so, als wir noch in dem super kleinen Ministudio waren, im 4. OG, da hatten wir die Sendung auf klassische Tonbänder vorbereitet, als die Musiksendung, nur die Musik. Das hat dann der Klaus immer übernommen. Und dann wurde das abgespielt, weil wir hatten ja, wie gesagt, nicht viel, und dann drauf live gesprochen.
Also das waren sozusagen dann Ihre ersten Sendeaufträge im Rahmen des Krankenhausrundfunks?
Ja, genau. Und dann natürlich auch alles natürlich geschrieben, den Sendeablaufplan so. Also steckte schon eine gewisse Arbeit dahinter, was viele Leute dann oft, die dann im Laufe der Zeit mal zum Radio gekommen sind, oft irgendwie gar nicht gesehen haben oder auch vielleicht nicht sehen wollten. Also das ist ja immer so, dass man denkt, es geht alles so schnell, aber da steckt schon immer auch ein Aufwand dahinter, also Ideen und natürlich auch zeitlicher Aufwand.
Damit geben Sie mir ein ziemlich gutes Stichwort, weil ich eben sagen wollte, das ist wirklich das Erstaunliche. Immer wir bieten das Klinikradio bietet seit einigen Jahren ein Sommerferienprogramm an für ja. Kinder und Jugendliche, die sich eben interessieren und wissen möchten, wie läuft denn das eigentlich hinter den Kulissen des Radios ab? Worauf wird da geachtet? Was muss alles im Vorfeld einer Radiosendung erledigt werden? Und das ist allerhand, das glauben die wenigsten meisten im Vorfeld gar nicht. Ja. Und da wollte ich gerade fragen, worauf kam es denn Ihnen damals bei der Gestaltung einer solchen Sendung an? Worauf haben Sie Wert gelegt? Was durfte nicht fehlen? Welche Merkmale oder was haben Sie beachtet letzten Endes?
Also man hat natürlich immer sich vorgestellt, den einzelnen Menschen, also ich hier jedenfalls, der irgendwo jetzt krank im Krankenhaus liegt mit Problemen. Und also man hat immer versucht natürlich, die Musik zum Beispiel so zu gestalten, dass man den ablenkt, also auch nicht zu schwere Musik. Also wir hatten mal einen Mitarbeiter, der war kurzfristig dabei, der hat immer nur Jazz gespielt, der hat dann auch die Probeset bei uns nicht bestanden und dann natürlich halt ohne Feingefühl zum Beispiel spielen wir das Lied vom Tod, was natürlich gar nicht geht, ja. Also solche Sachen kann man natürlich gar nicht bringen, der Mitarbeiter hat auch dann die Probeset nicht bestanden und natürlich auch noch Abwechslung, also wie gesagt, wir haben dann auch Quizze gemacht, also ganz einfache Art, man muss vorstellen, die Leute liegen ja alle im Bett, die können oft sich nicht groß bewegen oder haben die Schreibblas dabei, dann haben wir mal zum Beispiel gefragt, ja, Sie wissen jetzt, die Andrea ist im Studio, der Klaus und der Erich, also ich, wenn wir uns aufeinander stellen würden, wie groß wären wir zusammen, dann haben wir 3 Zahlen vorgegeben, dann konnten die Leute anrufen, also eine Schätzfrage und die, was dann am nächsten dran waren, die haben dann einen Preis von uns gekriegt, einen kleinen Blumenpreis und ähnliches und sind dann natürlich auch auf das Krankenzimmer und haben dann dort den Preis abgegeben, ein Gespräch mit den Patienten gehabt. Und da habe ich öfters erlebt, dass nachdem ein Kollege von mir gesagt hat, früher Kollege, stellen Sie auch den Sekt kalt. Und ich habe 2-3 Mal erlebt, dass dann auch ein kleines Fläschchen Sekt auf dem Fenstersims im Krankenbett kalt gestellt wurde für uns.
Immer dann, wenn Sie solche Aktionen durchgeführt haben, wie Sie sie eben geschildert haben, mit diesem Aufeinanderstellen und quasi der Schätzfrage mit den Kollegen, was das dann letzten Endes ergibt, das sind ja letzten Endes auch Aktionen und Situationen, die man nicht von vornherein komplett planen kann. Da spielt dann ja auch die Reaktion des Publikums, der Hörer mit rein. Wie viel Spontanität, würden Sie sagen, war Teil Ihrer Sendungen? Wie wichtig war das für Sie?
Also Spontanität ist immer wichtig. Wenn man das vielleicht am Anfang gar nicht wollte oder Angst davor hatte, aber da kommen halt dann Sachen, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet oder irgendwie auf einmal klopft einer im Studio und ist dann irgendwie da und dann muss man dann irgendwie ins Interview einbauen. Also Spontanität ist beim Radio immer ganz wichtig, im Gegensatz zum Fernsehen. Ich habe ja während meiner Semesterferien auch beim SDR, beim Fernsehen gearbeitet, also 2-3 Mal auch vor der Kamera. Und dann auch Postmeisterei und andere Sachen. Und beim Radio ist wirklich Spontanität. Da kann man, wie wird mal ein Prominenter gesagt, ich kann in kurzen Hosen und alten Schlapper da sitzen, aber ich muss voll konzentriert sein und mich gucken immer oder mir vorstellen, wie sieht der andere aus, der mich jetzt dann hört am Lautsprecher. Und die Spontanität belebt das Ganze auch. Und ich erinnere mich jetzt daran, dass wir zum Beispiel auch mal bei einer Pferdemarktsendung, da ist ja Samstagnachmittags immer der Altnachmittag, da hat der Krankenhausrundfunk Bietigheim auch mal einen Seniorennachmittag gestaltet. Wir hatten vormittags geprobt, auch einen Sketch mit eingebaut und da waren 3000 Leute im Zelt beim Viadukt. Und nachmittags fiel dann auf einmal das drahtlose Mikrofon aus, ja. also eines, und zwar so eins, was man so, so rumtut und so, ja, dann muss man irgendwie auch spontan reagieren, um die Sache trotzdem noch zu Ende bringen. Aber das war natürlich immer der Reiz und eine gewisse Anspannung.
Das ist dann letzten Endes ja auch die Kunst, quasi mit dem Improvisationstalent, das einem mitgegeben wurde, ja, auch die Situation in irgendeiner Form zu retten und das Beste daraus zu machen, so gut wie eben möglich.
Ja, also, und man lernt natürlich auch selber, wie gesagt, ich war überhaupt nicht vom Fach, man lernt dann auch selber, also wenn man richtig mit Herz Radio macht, dann lernt man auch selber, kann man viel lernen selber durch Learning by Doing oder auch wenn man Bücher kauft oder Sachen nachliest, und dann kommt man immer wieder zu dem Ergebnis, jedenfalls so ging es mir, man kann viel mehr, als man sich zutraut.
Das glaube ich gerne. Ich denke, dass man eben erstmal quasi diese ganzen Dinge kennenlernen muss, um dann eben auch festzustellen, ah, das ist durchaus auch meins, und in diesen Bereichen fühle ich mich eher weniger wohl. Ich glaube, dass auch das, was man sich zutraut, immer viel mit dem Wohlgefühl zu tun hat, in welchen Situationen man eben sagt, ja, das ist quasi meine Komfortzone, ja, das kann ich mir vorstellen, und eben andere Situationen, wenn man auch erstmal zu Beginn ins kalte Wasser geschmissen wird, das verunsichert. Aber ich glaube, letzten Endes, wenn man eben die Übung auch erlangt im Laufe der Zeit, dann sollte das alles kein Problem mehr sein.
Ja, aber weil Sie sagen kaltes Wasser, es gibt natürlich auch solche Menschen, die, wenn die ins kalte Wasser geworfen werden, dann bringen die Höchstleistung. Es gibt aber auch andere, die dann kräftig schwimmen müssen, um nicht unterzugehen. Das hängt dann, wie Sie selber sagen, vom einzelnen Menschen ab. Mir fällt jetzt nochmal gerade ein spontanes Erlebnis ein, oder wo man spontan sein musste. Wir hatten ja dann diese Samstagnachmittagssendungen, als die Besuchszeit noch strenger war. Die Sonne hat gescheint, wir saßen da unten, wir waren zu dritt im Konferenzraum, also jetzt wo Studio ist. Aber damals nur Konferenzraum, auf einmal, es war Sommer, war heiß, auf einmal klopft es an der Tür, kam ein Patient rein, der hatte so weißes Unterhemd an und weiße Hose und hatte so was ganz groß Weißes abgedeckt, und das war dann eine Araber-Eistorte, die er gegenüber war, das Café Central, die er geholt hatte und wollte uns, den Radiomachern, ein kleines Dankeschön aussprechen. Und da waren wir total baff und haben den dann auch gleich eingebunden.
Und ich denke, der hat sich dementsprechend auch gefreut, weil es eben wieder eine Bekanntschaft mehr war in diesen relativ tristen Tagen des Krankenhausaufenthalts.
Ja.
Als Moderator ist beim Kindergarten, hat man relativ viele Freiheiten, würde ich sagen. Zumindest aus heutiger Sicht. Ich denke, das war bei Ihnen damals auch so. Aber es gibt eben gewisse Grundsätze, an die sich jeder Kollege halten muss, weil es auch dementsprechend, man passt sich dem Krankenhaus an, und im Krankenhaus gibt es vielleicht bestimmte Themen, die nicht unbedingt erwähnt werden sollten, um die man sich nicht allzu viel drehen sollte in seinen Sendungen. Was gab es bei Ihnen für Vorschriften? Ich denke, Sie hatten als Moderator damals auch nicht die grenzenlose Freiheit, sondern mussten eben bestimmte Dinge auch berücksichtigen.
Also wir hatten ja am Anfang auch Vorgaben jetzt vom Verwaltungsleiter, zum Beispiel, dass man also nichts Politisches bringen darf, ja. Und dann haben wir im Laufe der Zeit, wir haben ja dann auch so teilweise so Redaktionssitzungen gemacht, also wir Ehrenamtliche, wir waren ja teilweise bis zu 12, 13, 14 Personen. Und dann, also nichts Politisches, keine Werbung. Und dann war immer die Streitfrage, kann man was Medizinisches bringen, ja oder nein? In welcher Art bringt man es dann? Oder lädt man dann irgendwie Ärzte oder Krankenschwester dazu ein? Das haben wir dann teilweise auch gemacht. Und wir hatten auch, wenn ich mich erinnere, auch irgendwelche Sachen beschlossen, was in so einer Sendung sein sollte und was halt nicht. Also das eine Beispiel von vorhin von dem Kollegen aus der Probemitarbeit, wo dann sagt, spiel mir das Lied vom Tod, also sowas geht dann also gar nicht. Oder spiel dann jetzt nur eine Stunde lang Jazz, geht dann also auch nicht. Also im Muster diese Ausgewogenheit und so mitbringen. Aber im Allgemeinen waren sehr große Freiheiten innerhalb der Sendung und auch in dem, was wir alles dann so entwickelt haben, auch nach draußen gehend.
Klinikenradio Bietigheim-Ludwigsburg, heute mit dem langjährigen Mitglied Erich Reidinger. Klinikenradio Bietigheim-Ludwigsburg, heute telefonisch zu Gast das langjährige Mitglied Erich Reidinger, der zwischenzeitlich über lange Jahre hinweg auch Vorstand war und das Klinikenradio, das darf man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, wesentlich mitgeprägt hat. Herr Reidinger, Sie waren nicht nur immer unter Ehrenamtlichen allein beim Klinikenradio, Sie hatten zwischenzeitlich auch mal, ja, ich möchte fast sagen, professionelle Unterstützung, und zwar durch den damaligen SDR und dann später SWR-Moderator Michael Branek. Wie kam da der Kontakt zustande?
Ja, das war auch Glück und Zufall. Also der Michael Branek hatte einen Nachwuchswettbewerb, Moderatorenwettbewerb beim damaligen ganz neuen SDR 3, also Süddeutscher Rundfunk 3, teilgenommen. Da waren dann über 200 Leute. Da wurde immer weiter gesiebt in der Sendung Musikmarkt. Die lief immer von morgens 10 bis 13 Uhr. Und dann wurden die letzten 10 dann eingeladen und Michael Branek war dann, und dann war eine Live-Sendung. Und der Michael Branek ist dann mit einer anderen Dame zusammen auf Platz 1 gekommen. Da war ja eine Jury, die den bewertet hat. Die haben dann also, mussten 2, 3 Musiktitel ansagen, die sie vorher nicht kannten. Denen wurde ein Interviewpartner zur Seite gestellt. Und das Ganze wäre eine Live-Sendung vom SDR. Dann mussten sie den interviewen und dann nochmal was. Ich war auch zufällig im Funkhaus, damals im neuen Funkhaus 1977 dabei und habe dann das miterlebt. Und dann irgendwann mal später hatte ich in einer Stuttgarter Diskothek, Boa, die gibt es heute auch noch, habe ich den per Zufall den Michael Branek also gesehen und irgendwie, wenn man am Wochenende wieder dort war, ist man so ins Gespräch gekommen und der Branek Michael war ja da auch neu und dann sagte er auf einmal so nach einem halben Jahr zu mir und ich habe dann erzählt, dass ich Krankenhausrundfunk mache und dann sagt er, ob ich nicht mal mit ihm was machen könnte, was engagieren könnte, eine Veranstaltung gegen diese Verwendung von Pelzen, also Tierpelzen, ja. Mhm. Und Nerz und ähnliche Dinge. Und da sage ich, du Michael, also das kann ich jetzt irgendwie vom Inhaltlichen schlecht irgendwie verbinden. Wir sind der Krankenhausrundfunk für Patienten da, also das geht gar nicht, da würde ich Probleme bekommen. Und dann sagte er, du, da habe ich eine ganz andere Idee. Wie wäre es denn, ihr habt doch wahrscheinlich finanziell auch nicht so viel Geld und so, wenn wir jetzt einfach mal eine Disco machen, wenn du das alles organisierst und ich komme dann, bringe Musik mit und dann viele Kartons mit LPs. Und dann schmeißen wir die in die Gegend und dann war ich erstmal ganz baff und dann sage ich, wie sieht es denn aus mit deiner Gage? Und dann sagt er gar nichts. Und habe ich das den Kolleginnen und Kollegen vorgetragen, vom Krankenhausrundfunk, die waren dann auch begeistert so und haben überlegt, ja, wo und wann machen wir das? Und dann bin ich initiativ geworden. Dann sind wir in Bietigheim Buch in der evangelischen Pauluskirche, die hatten so einen Nebenraum, haben wir dort bei dem Pfarrer angefragt und haben als Bedingung festgelegt, dass wenn wir Disco machen, bei uns keinerlei Alkohol ausgeschenkt wird und der Reinerlös geht dann zugunsten des Krankenhausrundfunks. Und dann haben wir dort im Oktober 1979, vorher natürlich Plakate entworfen, Plakate ausgehängt und so weiter, haben wir die erste Disco gemacht mit Michael Branek. Und weil wir immer ohne Alkohol, weil das Bedingung war, konnten wir natürlich auch in den Schulen überall das alles aufhängen. Mhm. Und dann hatten wir auch mit einer ganz einfachen Technik, ein früherer Radiokollege, der war Synthesizer und Lautsprecher und so ähnliches, war so, wie sagt man, so ein Allround-Unterhalter, der hat er zur Verfügung gestellt. Wir hatten einen alten Plattenspieler, wo wir eine Taschenlampe draufgeklebt haben und farbiges Papier davor, also durchsichtiges. Und viele Dinge hat man uns so am Anfang zusammengeholfen und dann war bei der ersten Disco über 800 Leute im Bietigheim Buch. War natürlich auch immer ein großer Aufwand. Und dann hat uns Michael Branek gesagt, wenn ihr weiter Diskos machen wollt, ich bin dabei. Ich vermittle euch dann einen, der für euch die Technik liefert mit Lichtorgel und alles weiter für einen sehr billigen Preis. Und dann haben wir so im Durchschnitt immer zwischen 1200 und 1800 D-Mark als Reingewinn gehabt. Und so haben wir etwa 15 Diskos veranstaltet. Die hießen dann nur noch Branek-Diskos. Weil der Michael Branek das unwahrscheinlich verstand, weil bei so einem Disc-Jockey hat er die Probleme, für jede Musikrichtung was zu bringen. Und da waren am Anfang, damals gab es noch 2 Rockerbanden, wir hatten mal die Polizei mal informiert, falls die kommen und so. Und dann kamen dann welche, die waren angemalt, so wie AC/DC, ja, und dann sagte eine Kollegin, die langjährige Kollegin Barbara Schlabinski, oh, die Rocker kommen, ja. Da sage ich, Barbara, das sind nicht die Rocker. Und es waren dann 7 Jungs, die sogenannten Disco-Helfer, die haben die ganzen 15 Discos haben die uns immer helfen beim Auf- und Abbauen, beim Zusammenfegen danach. Und einer davon, das ist mein Friseur, bei dem bin ich jetzt seit 1986 als Friseur, ich kenne ihn also seit 1979. Und dann hat zum Beispiel der Branek mal gesagt, also, wenn ihr jetzt AC/DC-Musik hören wollt, wenn ihr jetzt ausschwärmt und innerhalb von einer halben Stunde 100 zahlende Gäste bringt, dann spielt er 2 Stunden AC/DC-Musik, was dann auch tatsächlich erfolgt ist.
Das sind aus die Leute, guten Gründen nehme ich an.
Schweißgebadet sind die übereinander gesessen und dann abgerockt und so weiter. Gibt es auch eine kleine Aufnahme. Also es war ein voller Erfolg und dadurch haben wir natürlich unser finanzielles Polster aufgebessert.
800 Leute sprechen ja ganz klar für sich. Wie würden Sie sich diesen Erfolg der Branek-Diskos, wie Sie sie eben selbst genannt haben, erklären? War es der Name Michael Branek, der so zog? Oder allgemein das Ambiente, die Location? Was würden Sie sagen, hat die Leute so entsprechend...
Ich Es war natürlich, in erster Linie war es natürlich der Michael Branik, der natürlich dann aber damals auch anfangen, es war bekannt zu werden. Ja, aber der hat es wirklich super toll gemacht. Und dann war das auch eine Lücke, in die wir sozusagen gestoßen sind. So diese Altersgruppe, die wir dann so hatten, ja, also von den Schülern her kein Alkohol, die Eltern mussten, da können die hingehen und dann haben die ihre Kinder auch hingebracht, wieder abgeholt. Es war wirklich eine Lücke und ich habe 20 Jahre später einen getroffen in Bietigheim bei einer Tankstelle und da habe ich dann erkannt und dann sagt er, ja, die tollen Branik-Diskos, das war irgendwie toll, ja, also es war echt gut.
Waren dann dementsprechend auch bekannt in der Umgebung?
Ja, klar, wir haben im Jahr dann etwa 2 gemacht. Wir sind dann auch nochmal nach Bönigheim ausgewandert, in die dortige Sporthalle. Wir haben dann die Sporthalle dort auch um halben Preis bekommen zur Miete, weil wir dann auch keinen Alkohol ausgeschenkt haben. Und aber es war natürlich auch ein Aufwand, das alles vorzubereiten. Und dann mussten Leute an der Kasse sitzen und dann mussten wir hinterher wieder aufräumen, kehren. Und ich bin dann mit den Disco-Jungs, mit den 7, die ja immer Helfer waren, sind wir dann anschließend nochmal an die Raststätte Wunstein gefahren, um so um 1 rum und haben dann nochmal was gegessen. Also es war ein tolles Erlebnis.
Spätestens mit den Branik-Diskos war das Tinigarde dann ja eben nicht mehr nur Krankenhausrundfunk, sondern sozusagen auch Veranstalter. Und das ging natürlich mit einem wahnsinnigen Aufwand einher. Sie haben eben schon von den Jungs und Männern gesprochen, die damals eifrig geholfen haben. War denn dieser Aufwand irgendwann zu groß? Oder wie kam es zum Ende der Branik-Diskos?
Ja, der Aufwand hat sich eingespielt. Der Aufwand hat sich eingespielt. Wir wussten das. Es gab natürlich immer wieder einzelne Kollegen, ein, zwei, ja, denen hat Disco irgendwie gar nicht gepasst und weil sie natürlich auch das werden wollen, was der Branik schon war und dann haben sie sich irgendwie quergestellt oder mal einen Besen in die Hand zu nehmen. Die haben dann natürlich von uns intern Druck gekriegt, das ist wie in allen Vereinen, aber diese 7 Disco-Helfer, die da die ganze Zeit immer voll dabei waren, das war also dann echt gut. Es hat sich insofern dann aufgelöst, beziehungsweise ist es im Ende entgegengegangen, weil natürlich dann diese Jugendlichen oder die Jugendlichen, die sind dann älter geworden und die haben dann auch mehr Autos bekommen und andere Dinge von den Eltern und die sind dann in richtige Discos gegangen und dann haben wir mal eine Disco gemacht, das war dann glaube ich die letzte, da waren dann glaube ich jetzt nur noch 50 Leute da und dann haben wir dann gesagt, okay, dann lassen wir es. Also wir hatten einfach ein richtiges Zeitfenster erwischt, wo da nachgefragt wurde.
Schon 1983 ging es dann aber weiter für das Tinigarde, nämlich auf anderem Gebiet, auf anderem Terrain, das aber ebenso fremd war, nämlich in Pflegeheim, vor allen Dingen im Haus an der Metter hier in Bietigheim. Wie kam es denn dazu? Wurde das Tinigarde dafür angefragt oder war das auch eine Eigeninitiative der ehrenamtlichen Moderatoren hier?
Das war auch, wie so vieles im Laufe der Jahrzehnte, eine Eigeninitiative von uns. Wir hatten generell gesagt, wir hatten immer viele Ideen und haben bei den Verantwortlichen bei der Stadt oder bei den entsprechenden Vereinen oder hier beim Evangelischen Heimstiftung haben immer offene Türe eingerannt. Aber wir waren natürlich, was halt ganz, ganz wichtig ist und was ich auch nur jedem empfehlen kann, jetzt euch und euren Kolleginnen und Kollegen, immer eine gute Pressearbeit. Und da hat natürlich der Herr Alfred Rossel von der Bietigheimer Zeitung, der später dann zu Ludwigsburger gewechselt ist, der war immer da, wenn wir den informiert haben. Das war ja sozusagen sein Kind, in Anführungszeichen, das Krankenhausradio. Und hat natürlich immer entsprechend berichtet. Wir hatten ja ein, zwei Leitsorten voll Presseberichte. Und da haben dann natürlich die Leute gemerkt, das sind keine Eintagsfliegen, sondern da ist Engagement dahinter und die bleiben dran und die engagieren sich. Und wir haben dann sozusagen unser Feedback bekommen, weil die einfach dann gesagt haben, okay, die unterstützen wir, wo es geht. Und insofern war auch die Initiative da, diese Außensendung beim Haus an der Metter, das war eine Initiative von uns und es wurde dann auch umgesetzt.
Als wir eben über die Branik-Diskos mit Michael Branik gesprochen haben, haben Sie schon anklingen lassen, dass es eben durchaus auch Kollegen gab, die damit nicht so ganz fein wurden, die konnten sich damit nicht anfreunden, weil sie eben das Tinigarde vielleicht auch eher im Krankenhaus an sich sahen und eben das eher nicht als Veranstalter, dass man quasi auch dementsprechend außerhalb des Krankenhauses Veranstaltungen ausrichtet und sich dort engagiert. War es denn bei diesen Pflegeheim-Aktionen ebenso schwierig, die Kollegen zu begeistern und gab es da auch geteilte Lager?
Also ich würde es nicht als geteilte Lager bezeichnen, also es gab natürlich welche, die waren gleich von Anfang Feuer und Flamme. Und es gab dann so ein, zwei Teams, die dann gesagt haben, okay, wir übernehmen diese Sendungen, weil man da dann auch wieder Vorbereitung machen musste. Und da musste man dann auch eine gewisse andere Vorbereitung machen, weil das ja dann Leute waren, die waren ja sozusagen mehr oder weniger nicht krank in dem Sinne. Die waren halt gebrechlich, und aber trotzdem teilweise auch noch fit und halt Erinnerungen dann wachrufen. Wir haben ja auch musikalische Gäste und andere dort eingeladen. Und aber natürlich auch mit dem Aufwand verbunden, auch Samstagnachmittags. Wir waren dann im Laufe der Zeit alle auch berufstätig. Es ging dann voll sozusagen zulasten unserer Freizeit. Und ein, zwei Kollegen gab es dann auch, die dann da auch nicht mitmachen wollten. Aber es gab halt auch einen Kollegen, der halt quasi nur das Mikrofon gesehen hat und dann halt auch dachte, er wird mal so etwas Ähnliches wie der Branik und so. Also wieso das halt in vielen Vereinen immer wieder auch mitspielt, so gewisse unterschiedliche Vorstellungen. Das wird man vermutlich nie ganz wegbekommen, aber man merkt dann im Laufe der Zeit, wer es ernst meint und wer mit Herzblut dabei ist.
Gab es dementsprechend auch eine klare Rollenverteilung, sodass eben einige Kollegen immer für die Außenauftritte zuständig waren und dort die Sendungen gefahren haben, während andere im Studio geblieben sind und dort die regulären Sendungen ausgerichtet haben? Oder hat sich das immer wieder durchmischt und hat man gewechselt?
Vom Prinzip her hat es immer wieder durchmischt, aber es gab dann ein, zwei Gruppen, ein, zwei Leute, die dann immer gesagt haben, okay, zum Beispiel im Haus an der Meter, da wechseln wir uns dann ab. Und wenn dann noch jemand später mal Lust hatte mit der Gruppe, dann ist er noch dazugekommen. Ansonsten war es dann relativ durchmischt. Und die andere Sachen mit der Außenwirkung, also wo natürlich auch die Discos und so dazu zählten, da haben wir natürlich intern in unseren Sitzungen, Arbeitsbesprechungen immer wieder dann auch klar gemacht, den Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht nicht so begeistert waren. Letztendlich haben ja von dem dann alle was. Ja, sei es jetzt, dass man bei der Disco Geld reinbekommt, was kaufen kann, CDs und andere Dinge, oder auch die Presseresonanz, wo ja dann alle sich drunter sozusagen sonnen können. Und das muss man dann manchen halt klar machen. Die meisten haben es dann kapiert. Und wie gesagt, wir haben ja auch ganz große Erlebnisse, ich weiß nicht, ob das auch schon bekannt geworden ist jetzt bei Ihnen, Herr Morbach, im Laufe der Zeit, waren natürlich zum Beispiel die ersten Live-Sendungen von einem Gartenrundfunk von der Landesgartenschau 1989. Mit 5 Live-Sendungen vor teilweise 2000 Leuten, ja, am Viadukt. Also wir haben viele, viele Damen und Herren gehabt, viele Kolleginnen und Kollegen, die haben gute Ideen gehabt. Es war so ein ganz harter kleiner Kern und da sind die Ideen gesprudelt und zum Glück haben wir sie überall umsetzen können, weil einfach wir bei der Stadtverwaltung offene Türen eingerannt haben.
Live-Sendung auf der Landesgartenschau, das ist natürlich schon ein recht großes Projekt, das auch erstmal gestemmt werden muss.
Ja.
Und dafür braucht es, denke ich, auf jeden Fall auch den Zusammenhalt im Team, in der Gemeinschaft, um das auf die Beine stellen zu können, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und es gab halt 3-4 Leute, also ich spreche jetzt aus meiner Sicht, wo man weiß, auf die konnte man sich verlassen. Der eine war dann total für die Technik, wo wir irgendwie Fragen hatten, wo auch die erste Studiokonzeption gemacht hat, unser Volker Buchwald, ja. Und so die langjährigen Kollegen, die einen begleitet haben, dann wusste man genau, auf die kann man sich dann verlassen und dann weiß man hundertprozentig, da läuft es dann auch. Ja. Also wir haben da einen Kollegen, den Namen erwähne ich jetzt mal nicht, der musste dann an den Live-Schaltung mit der Post machen, vom Gartenschaugelände Viadukt zum Krankenhaus hoch. Ja. Und da musste irgendwie eine Leitung oder ein Anschluss gefunden werden auf dem Gelände, den gibt es dann. Und dann hat man so ein kleines schwarzes Köfferchen gehabt, wie das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Und das musste man dann aber bringen und dann die Verbindung vor Ort auf der Bühne machen und dann wurde es übertragen. Ja, wir waren 5 Minuten vor 14 Uhr, die Leute saßen schon alle da und der liebe Kollege hat mal wieder etwas verpennt und geschlafen und da kam er in letzter Minute noch und hat dann dieses Kästchen gebracht, ohne dass die Live-Übertragung gar nicht notwendig ist. Also es sind auch so Extremfälle, wo man dann natürlich dachte, oh je. Aber dann war halt zum Glück der andere wieder, der Volker, der hat natürlich dann mit einer Eselsgeduld und Ruhe das wirklich dann auch umgesetzt.